Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem neuen Powerful Me Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum zweiten Mal einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Er ist einer der bekanntesten Gesundheitsexperten im deutschsprachigen Raum und vor allem, er macht es nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit ganz viel Humor. Er nimmt den Druck raus und verhilft ganz, ganz vielen Menschen zu einem gesunden Lebensstil. Er ist fünffacher Bestseller-Autor, hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben, Live-Auftritte absolviert. Ich glaube, über 400.000 Menschen haben ihn schon live gesehen. Es gibt auch eine RTL-Abendshow und ich habe sogar die DVD davon zu Hause meinen Kindern immer angesehen. Und was gibt es noch zu erwähnen? Ein Online-Coaching namens Leichter als du denkst, das mehrere Zehntausende Menschen schon absolviert haben mit grandiosen Resultaten. Hallo und herzlich willkommen, lieber Patrick Heitzmann.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Patrick, schön, dass du da bist. Ja, ich habe es ja kurz schon erwähnt. Es ist das zweite Mal, dass du im Podcast bist und es ist wirklich schon ganz, ganz lange aus. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten, habe mich heute auch daran erinnert. Damals, ich habe im Juli 2018 meinen Podcast gestartet und unsere Folge ging dann im Oktober 2018 online und du warst sozusagen mein erstes Auswärtsinterview, so mein erster großer Interviewgast. Und ich habe mir extra damals von einem Musikhaus ein Aufnahmegerät, ein mobiles Aufnahmegerät besorgt, habe das eingepackt, habe mir das alles erklären lassen und bin dann noch zu meinem Bruder gefahren, der ist mitgefahren nach Wels zu dem Vortragsort, wo du warst. Und wir haben Auto gewechselt und als ich dann in Wels das Aufnahmegerät holen wollte, war die Schachtel leer. Das heißt, das Gerät ist rausgefallen in meinem Auto und das lag jetzt circa 30 Minuten entfernt. Und mein Bruder ist dann ganz schnell zurückgefahren und es kam aber dann schon relativ rasch zu unserem Interview und ich musste dann so richtig, eigentlich wollte ich perfektestens vorbereitet ins Interview gehen und ich musste dann ganz unprofessionell mit dem Handy haben wir dann diese Aufnahme gemacht und es war trotzdem richtig cool. Und was ich halt damals gelernt habe, ist better done than perfect, ja, einfach unperfekt starten und einfach machen und es gibt immer eine zweite Chance, das heißt, wir sind heute hier.
Und über 6 Jahre später.
Ja, genau, voll. Und ich glaube, dass dieses unperfekt Starten passt ganz gut zum Ernährungsthema und zu einem Konzept von dir, nämlich dem perfekten Tag. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie gehst du da ran mit deinen Kunden?
Den Namen Der perfekte Tag, den habe ich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, im Jahr 2005, 2006 sozusagen erfunden. Ich wähle ihn mittlerweile nicht mehr so, weil Perfektionismus, genau wie du es gerade beschrieben hast, lähmt. Weil viele Menschen denken, wenn sie es eben dann nicht zu 100% perfekt umsetzen, dann ist es ein Tag, der nicht funktioniert hat. Und das stimmt eben so genau nicht. Mittlerweile nenne ich ihn den Schweinehundeschulentag. Und das bedeutet, dass das machen wir in meinem Coaching so. Ich bringe den Menschen bei, wie eine grundsätzlich gesunde Ernährung funktioniert. Ich mache das auch mit einer sehr metaphorischen Sprache, arbeite mit enorm vielen Bildern, Metaphern und mache das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, weil nur dann sind wir auch bereit, wirklich richtig hinzuhören. Und die Idee ist dann, dass wir uns einen Tag in der Woche raussuchen, egal was für ein Tag. Ich empfehle immer erstmal den Samstag zu nehmen, weil der bei vielen Menschen, nicht bei allen, das ist mir klar, etwas ruhiger ist und wo man auch noch Lebensmittel im Supermarkt kaufen könnte, wenn einem zu Hause eben dann doch was fehlen sollte. Und an diesem einen Tag hält man sich an bestimmte Regeln. Regeln wie zum Beispiel keine Snacks, also nichts zwischendurch essen. Einfach mal die Klappe halten zwischen den Mahlzeiten, ist ganz liebevoll gemeint. Bei den Getränken aufzupassen, denn die größten Ernährungsfehler werden bei den Getränken gemacht. Also Stichwort flüssige Kalorien. Und dann auch ein bisschen mehr Bewegungsbewusstsein an diesem Tag. Das heißt, man schaut, dass man sich mehr bewegt als sonst. Und das muss nicht gleich in einem Halbmarathon ausarten, sondern einfach in einem extra Spaziergang und den bewusst wahrnehmen, dass ich jetzt mehr als gestern gemacht habe. Und auch sowas wie in jeder Mahlzeit sollte Proteine auftauchen. Das ist ein ganz oft unterschätzter Punkt, weil der Körper eine Proteinsättigung braucht, um auch langfristig satt zu sein. Und noch ein paar Regeln mehr. Und das heißt aber nicht, dass man diesem einen Tag alle Regeln perfekt umsetzen muss. Das inkludiert ja irgendwie der Name der perfekte Tag, aber genauso ist es eben nicht. Wichtig ist, dass wir abends dann reflektieren über diesen Tag, den wir jetzt geschafft haben, wie viel wir umsetzen konnten und nicht, und ganz wichtig, und nicht, was wir nicht umgesetzt haben. Das macht den Tag nämlich nicht schlechter. Der Tag ist besser gelaufen als die allermeisten anderen. Und darauf stolz zu sein und daraus neue Kraft zu erschöpfen, neue Motivation aufzubauen, das ist wahnsinnig wichtig. Leider haben wir alle, häufig auch durch die Erziehung, auch durch die Medien, gelernt, auf die Fehler zu achten, aber weniger auf das, was wir tatsächlich schon erreicht oder umgesetzt haben und stolz darauf zu sein. Und da setzen wir an mit diesem Coaching. Das heißt, wir nehmen alte Gewohnheiten und ersetzen die Woche für Woche mit erstmal nur einem einzigen Tag durch neue, durch bessere Aktionen. Und damit schaffen wir einen Kontrast zwischen den noch nicht so gesunden Tagen und diesem einen gesünderen Tag. Und auf der unbewussten Ebene wird man automatisch, und das bedeutet auch ohne Investition von irgendwelchen, von Willenskraft, von Disziplin, wir werden automatisch die Regeln oder die Ideen aus diesem einen Tag mit in einige andere, nicht in alle übernehmen, die uns besonders einfach gefallen sind. Und damit dröseln wir alte, schlechte, ungesunde Verhaltensweisen auf und ersetzen sie über die Wochen und Monate mit gesünderen, mit besseren Gewohnheiten, die dann für uns, für unsere Gesundheit, für die Figur arbeiten. Daran erkennt man aber auch, das ist kein Programm für die schnelle Nummer. Das ist weit, weit weg von diesen schwachsinnigen Diäten, die eine enorme Willenskraft brauchen, aber an denen die allermeisten eben dann irgendwann zusammenbrechen und sich wieder einmal schlechter fühlen als vor dieser Diät, weil sie es ja anscheinend wieder nicht disziplinarisch durchgehalten haben. Das hat aber dann weniger mit Disziplin zu tun, sondern mit einer total falschen Herangehensweise. Und deswegen wählen wir mit dem Online-Coaching leichter, also denkst, einen ganz anderen Weg.
Das heißt, es gibt natürlich hochwertiges Ernährungswissen, aber es geht vor allem um Verhaltensänderung, um langfristige Verhaltensänderung. Was ist das, wenn du sagst jetzt, also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ich wüsste ja, wie ich mich ideal ernähre. Ich wüsste ja, dass ich mich mehr bewegen soll, aber eben der Schweinehund. Dann sagst du, okay, da gibt es diesen Schweinehundetag. Aber was kannst du uns noch vielleicht dazu erzählen, wie können wir die Menschen unterstützen, die sagen, ich weiß ja, wie es ginge, aber mein Verhalten hat mich so fest im Griff. Was wären da so wichtige Steps auch auf der mentalen, emotionalen Ebene? Weil ich weiß, da bist du auch immer sehr bedacht drauf.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil mit Zahlen, Daten, Fakten an so eine Umstellung ranzugehen, das wird einen nicht wirklich weit bringen. Wichtig ist zu wissen, warum möchte ich eigentlich dies oder jenes Ziel erreichen? Und das ist extrem vielfältig. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe keine Energie mehr oder mir fehlt die Energie im Vergleich zu früher. Dann kann das ein wundervoller Antrieb sein, wieder in die volle Energie reinzukommen. Aber die Frage ist, was fange ich dann mit dieser neu gewonnenen Energie an? Habe ich Enkelkinder oder wünsche ich mir Enkelkinder, mit denen ich noch richtig viel Spaß haben kann? Und wo die Oma oder der Opa eben dann mit denen Fußball spielen kann, draußen vielleicht sogar richtig ordentlich schaukeln kann auf dem Spielplatz, dann sollte man das jetzt schon leben, als ob es schon so wäre. Ich nenne es den Hellseher-Spielen. Das gilt aber auch letztendlich, wenn es jetzt nicht um das Energiethema, also sprich Gesundheitsthema geht, sondern auch bei der Figur. Da ist eine ganz wichtige Frage, für wen tue ich das eigentlich? Wenn ich abnehmen möchte, für wen möchte ich abnehmen? Und natürlich kommt sofort der Reflex, hä, was für eine Frage, natürlich für mich. Aber dann stelle ich immer mal eine ganz provokante, eine ziemlich seltsame Frage. Okay, wenn du der letzte Mensch auf diesem Planeten wärst, würdest du dann eine Kohlsuppendiät machen, um uns mal bewusst zwei Spitzen zu setzen? Man ist nie der letzte Mensch, man macht keine Kohlsuppendiät. Aber da wird einem vielleicht, fängt man an, dann nachzudenken, okay, ja, aber ich möchte mich ja besser fühlen. Dann frage ich, fühlst du dich durch deine Figur dann besser oder weil andere Menschen anders auf dich wirken, weil du dir erhoffst, dass andere Menschen sagen, oh Monika, oh Peter, was hast du denn gemacht? Das ist ja der Hammer, du siehst ja fantastisch aus. Denn das impliziert leider auch eine ganz große Gefahr, wenn nämlich dein Umfeld dann nicht so auf dich reagiert, wie du es dir eigentlich wünschen würdest, dann kann das extrem frustrierend sein. Und zack, landest du wieder in deinem alten Verhaltensmuster, weil sich der ganze Aufwand dir irgendwie gar nicht so richtig gelohnt hat. Ich weiß, dass es nicht auf jeden passt, diese zwei Beispiele mit den Enkelkindern oder mit dem, ich möchte auf andere Menschen eine Wirkung, ich möchte mehr Komplimente von anderen Menschen bekommen. Aber da merkt man schon eben, dass es nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten geht beim Thema Abnehmen, sondern auch den Hintergrund, was ich eigentlich erreichen möchte. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich denke, viele Menschen wünschen sich 10, 20, vielleicht auch mehr Kilogramm weniger, weil sie wieder in die alte Lieblingsjeans reinpassen wollen, die noch irgendwo im Schrank rumliegt. Und dann ist halt die Frage, was hast denn du damals in deiner Lieblingsjeans erlebt? Welche schönen Emotionen? Warst du frisch verliebt? Warst du in deinem tollsten Urlaub, den du jemals gemacht hast? Warst du frei jeden Tag, weil du schlichtweg dich nicht um einen Hund, um eine Katze, um 1, 2, 3, 12 Kinder kümmern müsstest? Das heißt, häufig ist das so, dass man sich eigentlich diese Emotion von damals zurückwünscht. Und was kann man jetzt mit dieser Information anfangen? Zunächst einmal sollte man ausgraben, was ist eigentlich der wirkliche Wunsch hinter meinem Wunsch der Veränderung? Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Denn dann könnte es sogar sein, und jetzt Achtung, dass es überhaupt nicht ums Abnehmen geht, sondern es geht darum, ich bleibe jetzt bei dem einen Beispiel, von anderen Menschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, vom Partner vielleicht. Ja, kann das sein, dass man sich irgendwie auseinandergelebt hat? Gut, auf der Couch ist man zunehmend zusammengewachsen, das ist ja häufig im doppelten Wortsinn richtig, aber man hat sich emotional auseinandergelebt. Dann ist das Erreichen einer Wunschfigur ganz bestimmt keine Lösung. Im Gegenteil. Es kann sogar sein, dass der Partner zum Feind im eigenen Bett wird, weil der gar nicht will, dass du abnimmst. Weil er sich dann vielleicht unbewusst selber unter Druck fühlt, dass er jetzt anscheinend auch abnehmen sollte. Warum nimmt jetzt meine Frau oder umgekehrt, warum nimmt jetzt mein Mann gerade ab? Soll ich jetzt auch? Ist das ein Zeichen? Ist er oder sie frisch verliebt? Keine Ahnung. Will sie raus aus der Ehe, aus der Beziehung? Man weiß es nicht. Ja, es gibt viele, viele verschiedene Gründe. Das würde aber dann auch bedeuten, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin sich hinsetzt und dann vielleicht diesen Wunsch offen ausspricht. Was fehlt eigentlich in der Beziehung? Und plötzlich ist es überhaupt nicht die Figur. Und jetzt passiert was Spannendes. Wenn man sich dann in einer Partnerschaft wieder annähert, dann kann es sehr gut sein, dass ich auf der unbewussten Ebene sowas wie Frustessen nicht unbedingt in Luft auflöst, aber löst. Das heißt, man sucht sich seine schönen Emotionen nicht mehr so sehr über den gustatorischen, über den Genuss, über das Essen, sondern eben dann vielleicht in Zweisamkeiten mit dem Partner und erlebt wieder Dinge neu, die man früher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und Essen wird dann tendenziell eher nebensächlich.
Das heißt, es geht ganz, ganz viel um das Thema Bewusstsein. Ich werde mir mal bewusst, was ist denn mein Ziel? Was ist der Wunsch, das Ziel hinter dem Ziel? Und vor allem, es geht ja bei Zielen immer darum, im Endeffekt, wie will ich mich fühlen? Du hast die Emotionen schon angesprochen, weil es geht ja nie um die Zahl auf der Waage, sondern wie fühle ich mich denn, wenn ich dann dieses Ziel erreicht habe? Oder wie fühle ich mich denn auch mit dem Traumpartner, wie fühle ich mich denn, wenn ich mit diesem Partner zusammen bin? Und sehr, sehr oft, ich erlebe das auch im Alltag mit meinen Kundinnen, dass es um ganz, ganz andere Dinge geht. Sie kommen wegen dem Körper, aber es stellt sich dann heraus, dass es um was ganz anderes geht.
Das ist meistens so.
Dass, wenn wir dann hier ansetzen, dann ist plötzlich dieses emotionale Essen, oder es wird bewusst, dass das emotionales Essen ist, aufgrund von Traurigkeit, Frust, Leere, Ersatzbefriedigung. Und irgendwann braucht man dieses emotionale Essen nicht mehr, weil man wirklich an der Wurzel angesetzt hat. Jetzt hast du mit so vielen Menschen schon gearbeitet. Was sagst du, was sind so die ausschlaggebendsten Gründe oder die ausschlaggebendsten Hebel dann auch, wie sie dann wirklich plötzlich den Schalter umlegen?
Also meinst du jetzt auf der emotionalen Ebene, das haben wir ja gerade so ein bisschen tiefer besprochen, ohne ins Detail gehen zu können, weil es so unterschiedlich ist? Mhm. Oder meinst du, welche Ernährungsideen zum Beispiel hätten den größten Impact? Meinst du sowas?
Beides, beides. Mhm. Das, was du jetzt aus deiner gesamten Erfahrung sagst, das sind so aus all den verschiedenen Geschichten so die größten Muster oder die wichtigsten Hebel, die ich herausgefunden habe.
Das eine ist, es ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, sehr wichtig, eine Peer Group zu haben. Der Begriff ist nicht jedem geläufig. Man braucht Menschen um sich herum, die ungefähr in die gleiche Richtung gehen und schauen. Und die auch bereit sind, andere mitzunehmen, zu unterstützen. Ich erwähne das, weil es, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, es gibt nämlich auch innerhalb der Beziehung oder auch der Freundschaften freundliche Feinde. Und die meinen es nicht bewusst böse, ganz, ganz wichtig. Die wollen dir nicht bewusst schaden, dein Partner oder, klar, das gibt es natürlich auch, wissen wir, aber deine beste Freundin möchte dir nicht schaden, wenn sie dir sagt, hör auf mit dieser Diät, du bist doch schlank, du siehst doch gut aus, was soll denn da Blödsinn, quäl dich doch nicht durch, habe ich auch schon versucht, die ganzen Argumente, weil in dem Moment fühlt sich, ich bleibe jetzt bei der besten Freundin, vielleicht persönlich unter Druck, weil du mit deinem veränderten Verhalten ihre persönlichen Defizite aufzeigst. Und dann ist es gefährlich, mit dieser Freundin weiterzureden über dieses Thema oder sogar sie zu versuchen zu überzeugen. Ich meine, Corona hat uns gelehrt und auch letztendlich jetzt gerade in Deutschland aktuell die Politik hat gelehrt, andere Menschen von seinen eigenen Ansichten zu überzeugen, ist verlorene Zeit. Es ist wichtig, sich von diesen Menschen bei diesem einen Thema komplett zu trennen und auf ein anderes Thema abzulenken. Es hat überhaupt keinen Zweck. Du wirst mit einer Wahnsinnsenergie, die du investierst, nur sehr, sehr wenig Veränderung auf der anderen Seite erzielen. Und dann ist halt die Frage, lohnt sich das wirklich? Es wäre viel einfacher, sich direkt eine eigene Peer Group zu suchen. In meinem Online-Coaching ist es relativ einfach. Wir sind in unserer Gruppe momentan um die 16.000 Menschen. Die sind nicht alle jeden Tag aktiv, das wäre ja nicht mehr zu bewältigen. Aber jeder hat die Möglichkeit, im schwachen Moment eben dann in diese Community reinzugehen und sagen, ich habe dieses, jenes Problem, diese Herausforderung, hat jemand einen Tipp für mich? Dann hilft die Community beziehungsweise mein Team, das eben jeden Tag in dieser Community drin ist. Und das hilft einem enorm. Das ist wie Rückenwind, wo man draußen permanent Gegenwind bekommt, wenn man sich entscheidet, einen gesünderen Lebensstil führen zu wollen. Da gibt es draußen viel mehr Gegenwind als Rückenwind. Und das ist schon mal wichtig. Das wäre das eine, das Emotionale, das Unterstützende. Das andere, weil du nach einem direkt praktischen Tipp gefragt hast, wer ganz easy anfangen möchte, er sollte sich zum Beispiel nur mal auf seine erste Mahlzeit des Tages konzentrieren. Und es ist egal, wann die stattfindet, weil ich weiß, dass viele intermittierend fasten, also auf das Frühstück zum Beispiel verzichten. Und wenn eben dann das Frühstück sozusagen um 13 Uhr kommt, dann ist es eben die erste Mahlzeit des Tages. Und die sollte bewusst gesund sein. Warum? Weil dann der restliche Tag deutlich einfacher sein wird, sich dort an gesündere Regeln zu halten, als wenn ich aus dem Haus rausgehe beispielsweise, nichts vorausgedacht habe, nichts zu essen dabei habe und draußen dann mit einem hungrigen Bauch auf die Füllstoffindustrie treffe. Aus Fastfood, aus Fertiggerichten, aus schnellen Snacks, aus Getreidedealern oder wie sie bei mir, also sie heißen bei mir Getreidedealer, ich meine Bäckereien, gibt es ja viel mehr als Fastfood-Tempel und Bäckereien. Das meiste, was da drin liegt, ist nicht für die Gesundheit gedacht. Ganz klare Aussage. Und wenn man die erste Mahlzeit vorausgeplant hat, mit dabei hat und die dann isst, dann wird es viel einfacher, den restlichen Tag durchzuhalten. Also sprich, dann eben nicht mehr links und rechts auszuweichen auf schlechte Lebensmittel. Das wäre ein super einfacher Tipp, der eine enorme Durchschlagskraft haben kann.
Definitiv. Ich habe mal die 33%-Regel gelernt. Ich habe mal von der gehört, dass du 33% deiner Zeit mit deinen Lieben verbringst und da bist du einfach da für sie, besprichst aber nicht deine Themen. Mhm. 33% deiner Zeit verbringen mit Gleichgesinnten, das ist jetzt ungefähr das, wenn wir das auf das Ernährungsthema oder auf dieses Umfeld auch ummünzen, wäre dann im Endeffekt hier in dieser Gruppe, zum Beispiel in deinem Online-Coaching, da hast du Menschen rund um dich, die am selben Weg sind, da kannst du dich austauschen. Mhm. Und 33% deiner Zeit verbring mit Mentoren, dort, wo du lernen kannst, ist ja dann in eurem Online-Coaching ebenso gegeben, weil du ja dann auch lernst von dir, vielleicht von anderen Experten, wo du einfach zuhörst und lernst und umsetzt. Wir sind ja jetzt beim nächsten Thema, und zwar Umsetzung. Wir haben schon gesprochen grundsätzlich, wie können wir das angehen mit dem Schweinehundtag oder auch mit kleinen Veränderungen in der Ernährung, mit Vorplanen, mit der ersten Mahlzeit, die schon ideal läuft, und aber auch diese emotionalen Komponenten, dass ich sage, okay, ich habe ein großes Warum, was ist die Emotion dahinter, wie will ich mich fühlen? Und dann gibt es ja auch noch wirklich das Thema Umsetzung, das gesagt, auch ohne Disziplin, ohne Druck. Aber trotzdem weiß ich auch von dir, du hast gesagt in unserem letzten Interview, wenn du dann am Weg bist, dann auch 100% Eigenverantwortung und keine Ausreden mehr. Kannst du uns da noch ein bisschen mitgeben und ein bisschen Empowerment zu diesem Thema auch mitgeben?
Ich möchte mal ganz kurz über die 33% sprechen. Mhm. Ich denke, dass es einige Menschen durchaus nicht bewusst, unbewusst unter Druck setzen kann. Was bedeuten 33%? Ja, es ist ein Drittel, aber wie setze ich das um? Das ist aber wahnsinnig viel. Ich habe so schon kaum noch Zeit. Ich würde diese Zahl rausnehmen. Ich würde einfach sagen, schau, dass du deine Zeit weniger beim Rumscrollen durch TikTok-Videos verbringst, sondern einfach deinen Computer aufmachst oder auch das Handy und eben dann einfach mal über so eine Peer-Group-Seite. Ich kann jetzt nur bei meinem Beispiel bleiben, weil wir haben eben so eine Seite, dass man eben da durchscrollt und sich einfach mal die Fragen oder die Beiträge durchliest. Es reicht ja, sich das 5 Minuten vorzunehmen, und vielleicht bleibt man bei irgendeinem Thema hängen, wo man sagt, boah, das trifft ja voll auf mich zu. Oh, was schreiben denn die anderen da? Und dann ist man voll involviert in dieses Thema. Und das hilft einem wesentlich weiter als das 12. Katzenvideo oder wie irgendwie so eine 20-Jährige sagt, ja, du musst dich hier nur disziplinieren, dann kriegst du eine ganz tolle Figur. Was für ein Schwachsinn, sorry. Ja, also das ist vielleicht noch der Punkt, ergänzend zu dieser 33%-Regel. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass man beginnt, sich selber zu akzeptieren, anzunehmen und zu lieben. Und ich vermute mal, nein, ich weiß es, dass das ganz vielen Menschen schwerfällt. Das ist nochmal genau dieser Punkt, den ich vorher meinte. Wir sind eher auf das Negative geeicht. Das hat uns die Umwelt so beigebracht. Das ist auch grundsätzlich erstmal normal, weil der Mensch hat nur überlebt, weil er eben früh Gefahren vermutet hat oder vielleicht vorausgesehen hat, sich eher auf die Gefahren konzentriert hat, damit er eben irgendwas dagegen schon im Vorfeld tun kann. Wir sind aber immer getriggert auf dieses Negative. Und wenn man sich mal die Medien anguckt, die Medien leben dadurch, dass sie uns immer wieder aller Schrecken der Welt abends um 20.15 Uhr ins Wohnzimmer reinholen. Und das macht was mit uns. Das bringt Unsicherheit rein. Und wenn wir unsicher sind, dann versuchen wir, uns eher auf andere zu verlassen, die die Führung übernehmen. Und das halte ich für ziemlich gefährlich, gerade heute auch in der Welt, aus TikTok-Videos, aus YouTube-Shorts und was es eben so alles gibt, weil es hier völlig schwachsinnige Aussagen zum Thema gesunde Ernährung gibt. Mal ist Honig tödlich, mal ist er das gesündeste Lebensmittel, was es gibt. Mal soll man eine Saftkur machen, dann sind Säfte eben doch wieder ungesund. Und es bringt eine wahnsinnige Verwirrung rein. Und es macht uns immer abhängiger von genau solchen Informationen, ohne dass man sich selber reflektiert, ins Handeln kommt, logisch drüber nachdenkt. Mein Tipp wäre da, dass man sich eine Person aussucht, der man erstmal grundsätzlich Vertrauen schenkt, weil man sagt ja, das matcht irgendwie, das scheint eine nette Person zu sein, die es ehrlich meint. Und dass man sich erstmal nur auf diese Person fokussiert und dann Dinge probiert, die diese Person vorschlägt. Also wenn man aus der Haltung rauskommt, ich brauche Anleitung, ich kriege das alleine einfach nicht hin, ich schaffe das nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man dann auch reflektiert, wenn ich irgendwas umgesetzt habe, und jeden Abend, das wäre meine Idee für eine Hausaufgabe, die Hausaufgabe des Tages, jeden Abend reflektiere ich meinen Tag auf Dinge, die ich gut gemacht habe für mich. Das muss auch überhaupt nicht nur im Gesundheitskontext sein. Das heißt, habe ich anderen Menschen durch einen guten Ratschlag helfen können? War ich für meine Kinder da, obwohl ich selber keine Energie mehr hatte? Habe ich mich in dem Fall dann für die Kinder sozusagen, das Wort passt nicht ganz, aufgeopfert, sagen wir jetzt einfach mal, ja? Und das Kind ist einfach zufrieden und glücklich eingeschlafen, auch wenn mich das ein bisschen Energie gekostet hat. Wenn ich aber reflektiere, sage ich, was hätte ich denn ansonsten gemacht? Ich hätte vielleicht durch TikTok Katzenvideos gescrollt. Ich mache es jetzt bewusst überspitzt. Und dann sagt man, okay, das war gut. Ich habe das, obwohl ich Energie aufgewendet habe, hat es mir dann danach in der Reflexion wieder Energie gegeben, weil ich schon stolz auf mich bin, dass ich es gemacht habe. Ich fasse mir übrigens das gerade an die eigene Nase. Mir geht es auch mal so, dass ich abends fix und fertig bin und mein Junge möchte dann abends kuscheln. Der möchte immer kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und es ist ja herrlich, dass mein Junge, der 10 Jahre ist, mit Papa kuscheln möchte. Das ist super. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe da einfach jetzt keine Energie zu und dann mache ich es aber trotzdem. Und jedes Mal danach fühle ich mich noch besser, als ich mich davor gefühlt habe, viel besser. Und das wäre vielleicht eine Idee, jetzt aus meinem persönlichen Beispiel raus, dass man jeden Abend reflektiert, was habe ich heute Gutes für mich getan, vielleicht auch für andere. Was hat mir Energie gegeben? Wo bin ich ein Stück besser geworden als gestern? Weil das schafft nämlich Selbstwertgefühl. Und durch Selbstwertgefühl bauen wir Selbstbewusstsein auf. Und wenn wir selbstbewusst sind, trauen wir uns auch neue Dinge viel eher zu, als wenn wir uns überhaupt nicht an dieses Thema ranwagen. Und ich bin der Meinung, Selbstbewusstsein ist der erste Schritt zur Erkenntnis und jetzt zurück zum Gesundheitskontext, ist auch der erste Schritt für Lösungsansätze, weil wir uns bewusst werden müssen, was mache ich eigentlich mit meinem Körper? Ich habe die einzige Gesundheit, es gibt keine zweite. Und wenn wir uns jeden Tag gegen unsere Gesundheit entscheiden, dann hebt das vom Gesundheitskonto ab, bis wir irgendwann auf Kredit leben. Und dann wird es schwierig. Und deswegen jeden Tag ein klein bisschen was für die Gesundheit, das zahlt auf das Konto sozusagen ein.
Definitiv. Und sehr cool, was du gesagt hast. Ich habe ja mein eigenes Create Your Life Journal. Da gibt es immer, das ist so eine geführte Anleitung auch, immer eine Abendroutine. Und da stehen genau die Dinge drinnen, die du gerade beschrieben hast, dass man sich reflektiert am Abend und auch immer wieder reflektiert, was ist gut gelaufen, was weniger gut, was hat mir Energie gegeben, was hat mir Energie gekostet. Und das über einen kontinuierlichen Zeitraum, täglich gemacht, verändert einfach auch so sehr das Verhalten, wie du ja sagst, das Selbstwertgefühl. Total. Ich weiß ja, dass du selber auch sehr diszipliniert bist, wenn wir einfach bei dem Thema bleiben oder wir ja, einfach mal über Disziplin sprechen, weil es gibt ja verschiedene Ansichten zu Disziplin. Du bist ja selber auch ein extremer Sportler, würde ich mal sagen.
Extrem ist immer. Also es gibt drastisch viele Menschen, die wesentlich extremer unterwegs sind. Ich mache gar nicht viel Sport, ich mache nur konsequent. Das ist vielleicht der große Unterschied. Mhm. Ja, weil am Ende siegt nämlich die Regelmäßigkeit oder die einigermaßen Regelmäßigkeit. Die siegt über die Intensität, über wie lange trainiere ich pro Tag. Es ist dieses jeden Tag ein bisschen. Und tatsächlich habe ich da im Laufe der letzten 30 Jahre auch ein paar coole Strategien für mich entwickelt, die ich auch so gerne weitergebe. Eine ist zum Beispiel, denke davor an das danach. Das ist eine ganz einfache Strategie. Ich denke mal, so aus dem Bauch raus würde ich sagen, in mindestens 50% der Fälle habe ich keine Lust auf meinen Sport. Was auch vielleicht damit zusammenhängt, ich habe mein Sportstudium mittlerweile mittlerweile schon sehr, sehr lange zu Hause. Ich trainiere also alleine und sich alleine für was zu motivieren, das ist schon echt schwierig. Jeder weiß das mit dem Fahrradergometer zu Hause. Mittlerweile ist er wahrscheinlich im Keller ein Wäscheständer. Und sich das selber aufzuraffen, das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Nur, ich weiß genau, was mit mir, mit mental passiert, wenn ich sage, okay, heute nicht. Und dann ist 1, 2, 3 Stunden später und dann denke ich, hätte ich ein bisschen was gemacht, würde ich mich jetzt richtig gut fühlen. Und daran knüpft gerade, ich denke mir vorher schon den Schmerz aus, wenn ich es nicht tue. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn ich jetzt sage, nö, mach jetzt nichts, dann macht es im Moment mehr Spaß als Sport, gar keine Frage. Aber danach tut es umso mehr mental weh. Und das ist es mir nicht wert. Und dann greift Regel Nummer 2, das ist das Minimalprinzip. Das bedeutet, ich nehme mir ein super kurzes Sportprogramm vor. Das kann auch dann im ersten Schritt nur aus 5 Minuten Aufwärmen bestehen. Ich sage, das mache ich jetzt. Und 5 Minuten Aufwärmen, locker auf dem Fahrrad warm, ein bisschen dehnen, ist besser als gar nichts zu tun. Und danach hätte ich aber das gute Recht aufzuhören. Ich hätte etwas für mich getan. Ja? Wenn ich aber mich aufgewärmt habe, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass ich dann eben mental auch deutlich stärker bin und sage, okay, jetzt mache ich noch eine kurze Krafteinheit hinten dran. Die dauert vielleicht 20 Minuten und danach habe ich das Recht aufzuhören. Und manchmal höre ich auch danach auf, habe aber dann schon insgesamt fast eine halbe Stunde Sport gemacht. Und das ist völlig ausreichend, wenn man den richtigen Sport macht. Da gibt es auch einiges zu erzählen.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Bei mir ist dasselbe. Ich habe auch mein Sportprogramm zu Hause. Ich darf mich auch immer selber motivieren. Mhm. Und ich höre von außen immer, wow, du bist zu diszipliniert. Und ich sage aber, also Disziplin sehen ja die meisten eher negativ behaftet. Ich sage immer, wie ist so die Sicht auf Disziplin? Für mich ist Disziplin Freiheit. Für mich ist Disziplin die höchste Form der Selbstliebe, weil es ist einfach nichts anderes als wie, ich bin es mir wert, die Dinge zu tun, die mich dann im Endeffekt langfristig glücklich, gesund machen. Und es wäre auch viel mehr Schmerz, dann mich nicht so gut zu fühlen und das nicht gemacht zu haben, versus das schon gemacht zu haben. Ja.
100%.
Ja.
Ja. Genau so. Und vielleicht eben nochmal, und genau das ist halt, deshalb ist es so wichtig, danach zu reflektieren, was habe ich für mich gemacht? Weil genau das füttert letztendlich auch die Motivation. Weil wenn man das dann 10, 20 Mal geschafft hat und immer wieder reflektiert, boah, ich habe es gemacht, weil ich es einfach gemacht habe. Ich habe es gemacht, weil ich es gemacht habe. Dann wird es einem, es wird immer noch diesen Überwindungsimpuls brauchen, aber der ist irgendwann so niedrig, weil du genau weißt, ich müsste mich ja theoretisch nur aufwärmen, dann ist alles okay. Und dann macht man es. Und dann beweist man sich jedes Mal und immer wieder obendrauf, dass ich es kann, diesen Impuls zu überwinden. Und der wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Achtung, das ist keine Sache für 1-2 Wochen. Das ist ein Projekt, ja, aber ein sehr wertvolles Projekt. Weil das Schöne ist, es zahlt sich auf alle Lebensbereiche aus. Nicht nur, wir reden ja gerade jetzt sehr intensiv über den Sport. Das geht in alle Bereiche des Lebens rein. Einfach machen. Augen zu, nicht drüber nachdenken, machen. Schönes Beispiel ist Eisbaden. Ich weiß nicht, das haben vielleicht auch schon 2, 3 von deinen Zuhörerinnen gemacht. Ich habe das letztes Jahr sehr intensiv gemacht. Und Eisbaden ist so ein Fall, wenn du in eine Tonne einsteigst, die mit 400 Liter Wasser gefüllt ist, das knapp über der 0-Grad-Grenze ist, also man muss oben das Eis aufschlagen, dann ist es ja nichts, wo man sich wie ein kleines Kind drauf freut. Nicht auf das an sich ins Eis einsteigen. Der größte Benefit ist, weil du genau weißt, du steigst da ein, du quälst dich durch die ersten Sekunden durch, dafür hast du auch eine Atemstrategie, das geht also. Danach steigst du aus und dann kommt Synapsenfasching pur. Dieses Gefühl, was du danach hast, das ist auch schwer zu beschreiben. Und das ist so ein krasses Beispiel, das muss man nicht machen, aber das ist so ein ganz krasses Beispiel, diese Überwindung von dieser gefühlten Nahtoderlebnis, und dann machst du das mit einer coolen Strategie, steigst aus und fühlst dich wie ein komplett anderer Mensch. Und das füttert deine Disziplin.
Yes, sehr cool. Ich arbeite immer so mit minimal, optimal und richtig geil Ziel. So mache ich das immer in meinem Kopf. Minimal mache ich das, optimal ist das und richtig geil ist das. Mhm. Du hast vorhin auch erzählt, du hast einen 10-jährigen Sohn. Und als wir beide uns getroffen haben, war ja beim Interview auch mein ältester Sohn mit dabei, Moritz. Und der war damals 10 Jahre. Und du hast ihm damals einen ganz, ganz wichtigen Rat mitgegeben. Ich habe dich damals gefragt, wenn du meinem Sohn einen Tipp geben könntest, was würdest du ihm mitgeben?
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was war das?
Du hast ihm gesagt, niemals naschen, wenn du hungrig bist. Also niemals Süßes gegen den Hunger essen. Und ich kann dir wirklich sagen, er ist jetzt 18, er ist ein Fußballer, Sportler, und er hat sich das immer gemerkt. Und er sagt das heute noch. Und ich soll dir einen schönen Gruß ausrichten.
Ach, super. Ganz liebe Grüße zurück.
Und das war wirklich, also oft ist es ein Rat, ein guter Rat, besser als 5, die nur halbherzig umgesetzt werden.
Ich setze da sogar noch einen drauf, Juliana, weil ein Rat ist wesentlich erfolgreicher als 5. Weil man sich eben nur auf diese eine Sache konzentriert und damit die Erfahrung sammelt, ey, das stimmt ja. Und es funktioniert tatsächlich. Und es ist eben nur eine Sache, die ich umsetzen muss. Und dann beweist man sich, dass es geht. Und dann ist man auch bereit für weitere Veränderungen, weil man den richtigen Weg eingeschlagen ist. Wenn ich jetzt 5 Ratschläge gegeben hätte, ich bin mir relativ sicher, das hätte nicht so einen durchschlagenden Erfolg gehabt wie dieser eine Ratschlag.
100%ig, ja. Und wir setzen das eine um und meistern es, verinnerlichen und dann gehen wir den nächsten Schritt. Patrick, vielen, vielen Dank für das Interview. Du hast heute schon wieder so, so viele tolle Tipps mitgegeben. Ich hätte noch 2 Fragen an dich. Mhm. Und zwar erstens, also ist jetzt gar nicht unbedingt auf das Ernährungs- und Bewegungsthema, dass das abzielt, einfach allgemein. Was war der beste Rat, den du jemals in deinem Leben bekommen hast?
Was mir direkt spontan einfällt, ist, es ist kein direkter Rat, aber im Alter von knapp 22, es war kurz vor meinem 22. Geburtstag, habe ich dieses Buch hier durch Zufall in die Hände bekommen. Das ist dir natürlich ein Begriff.
Ah, ja, klar.
Und man kann schon sehen, das Buch hat wirklich hart gearbeitet. Ja, es ist echt ziemlich, ich glaube, das sieht gar nicht so aus. Schaut mal hier, ich habe mir damals sogar noch Daten reingeschrieben. Kann man das erkennen? Das
20.06.96.
Ja,
für alle, die zuhören.
Jawohl, ich zeige gerade das Buch und da habe ich meinen Namen reingeschrieben, das ist eigentlich irrsinnig, aber auch das Datum, wann ich das Buch gekauft habe. Und da steht 20. Juni 1996, das war kurz vor meinem 22. Geburtstag und bis dahin war ich relativ lost. Und das Buch hat mir beigebracht, dass man seine eigenen Gedanken steuern kann. Das wusste ich vorher nicht. Es hat mir nie jemand gesagt, dass ich meine Gedanken, meine interne Kommunikation in bestimmte Richtungen bewegen kann. Das Buch hat mein ganzes Leben regelrecht auf den Kopf gestellt. Ja.
Und wie heißt das Buch?
Für alle, die natürlich, klar, das muss ich auch sagen. Das Power-Prinzip, grenzenlose Energie von Anthony Robbins.
Yes, der natürlich meinen Zuhörern ein Begriff ist, weil ich seit 3 Jahren intensiv bei Tony Robbins bin. Ja.
Ach, klasse, ja super. Also das, was er in diesem Buch verpackt hat, ist ein bisschen dickeres Buch. Es gibt doch bestimmt mittlerweile richtig tolle andere Bücher und andere hätten auch so einen Effekt gehabt. Aber das war damals durch reinen Zufall in der Bibliothek, habe ich das in die Hand genommen, habe gesagt, okay, ich nehme es halt mal mit. Ja, und da es früher weniger TikTok, gar kein TikTok, kein YouTube und kein Insta gab, musste man sich noch, wenn man vorankommen wollte, mit Büchern beschäftigen. Deswegen auch hier hinter mir ein Teil meiner Bücherwand. Ja, da steckt mein ganzes Wissen drin, sozusagen.
Und dieses Buch nicht nur kaufen und nicht nur lesen, sondern du hast es durchgearbeitet.
Ja, genau so.
Yes. Ja. Und was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
Ich werde tatsächlich relativ häufig gefragt, was war das schlechteste Erlebnis, das schlechteste Rat. Und ich habe keinen. Ich wüsste wirklich, ich habe schon ein paar Mal über diese Frage nachgedacht. Aber das liegt auch daran, jeder schlechte Rat ist trotzdem irgendwo ein guter Rat. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, ich weiß, aber es ist immer noch ein Rat, den man vielleicht versucht hat, dann umzusetzen und gemerkt, boah, da war total beschissen. Aber weil ich das erlebt habe und nicht nur gehört habe, nicht nur in Theorie, sondern praktiziert habe, war es dann letztendlich ein guter Rat. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, aus dem Bauch raus, wenn mir jemand geraten hätte, mein Geld auf die Sparkasse zu legen und nicht anzulegen, das wäre ein ziemlich dämlicher Rat. Oder eine kapitalbildende Lebensversicherung abzuschließen. Das war damals ein völlig beschissener Rat. Also ich hoffe, dass das niemand mehr macht. Also totaler Schwachsinn ist das. Das wäre so ein Rat. Ja, aber es gibt noch ein paar so bekloppte Ratschläge. Aber letztendlich habe ich daraus gelernt und kann es jetzt weitergeben. Leute, hört auf mit so einem Blödsinn.
Genau. Oder in Schweizer Franken zu investieren. Weil ja, das von mir.
Ah, okay, alles
aber
klar.
Ich hab auch daraus gelernt. Also wie du ja sagst, durch jede Erfahrung wird man reicher.
Ja genau, erstmal ärmer, aber später reicher. Ja, ich habe da auch ein paar Sachen als junger Mensch viel, viel hart Geld gespart. Ich habe ja kaum was verdient als Fitnesstrainer damals. Und ich weiß, ich habe mal 4.000, waren es damals noch D-Mark? Ja, es war noch D-Mark. Habe ich dann 4.000 D-Mark in eine hochriskante Option, eine Aktienoption und hatte überhaupt keine Ahnung von dem Zeug. Und es war innerhalb von kürzester Zeit einfach pulverisiert. Es war weg und es waren 4.000 D-Mark. Das war richtig, okay, ja, richtig viel Geld. Aber es hat damals wehgetan, aber den Fehler habe ich nie wieder gemacht. Und wenn man den erst spät macht, mit vielleicht 40, 50, könnten aus 4.000 D-Mark vielleicht 40.000 Euro sein. Und dann ist es natürlich blöd. Deswegen war das damals ein auch guter Ratschlag. Ein Learning, ein teures.
Nichts Schlechtes ohne was Gutes, oder?
Ja, genau so.
Ja. Lieber Patrick, für all jene, die jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwie mal reinschnuppern, gibt es irgendwie so einen Einstieg in deine Welt?
Ja, tatsächlich und auch äußerst beliebt. Das ist meine kostenlose 7-Tage-Challenge. Die beginnt immer ab jedem ersten Montag des Monats. Da gibt man einfach bei Google ein, Patrick Heitzmann, 7-Tage-Challenge. Zack, kommt man direkt drauf. Ist komplett kostenlos, keinerlei Verpflichtungen. Das mache ich nicht, weil ich sage immer, wer mich noch nicht kennt, da muss ich erstmal kommen und leisten. Und am Ende kann man dann entscheiden, hey, das war echt cool, was der Heitzmann gemacht hat. Jetzt möchte ich gern noch mehr vom Heitzmann wissen. Dann könnte man theoretisch das Online-Coaching buchen. Das muss man aber dann aktiv tun. Oder man sagt, hey, das hat mich so viel weitergebracht. Und gibt es jede Menge Menschen, die sagen, nö, das Coaching brauche ich erstmal nicht. Aber durch diese 7 Tage habe ich schon so viel geilen Input bekommen, dass es mich im Leben richtig weitergebracht hat. Also 7-Tage-Challenge Patrick Heitzmann.
Sehr cool, wir verlinken es in den Shownotes. Gibt es noch irgendwelche Abschiedsworte, etwas, was du uns noch mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht mein Standard-Abschlusszitat. Und wer mir beginnt zu folgen, wird das sehr häufig hören. Und bitte mal gedanklich drauf rumkauen. Bleib gesund. Aber mach auch etwas dafür.
Yes. Vielen Dank für das Interview. Danke,
Patrick. Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.